Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge von Ideenfänger, dem Podcast der Union-Stiftung. Heute zu Gast bei uns Dr. Hans-Christian Herrmann, wissenschaftlicher Archivar und Historiker. Herr Herrmann, Sie haben zahlreiche Werke zur saarländischen Geschichte und zur Saarbrücker Stadtgeschichte publiziert. Zuletzt erschien von Ihnen die Monographie Franz Josef Röder, das Saarland und seine Geschichte im St. Ingberter Röhrig Verlag, das Sie gestern auch in einer Veranstaltung der Unionsstiftung vorgestellt haben. Mit Ihrem Buch haben Sie ein Kaleidoskop der saarländischen Geschichte der 60er und 70er Jahre verfasst, in deren Mittelpunkt Ministerpräsident Franz Josef Röder steht. Was ist so besonders an diesem Politiker?
Also Röder hat ja sehr lange regiert, von 1959 bis 1979. Das ist also der dienstälteste Ministerpräsident der saarländischen Landesgeschichte und auch einer der dienstältesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik. Seine Amtszeit ist natürlich mit der Stahlkrise, aber auch mit der Bergbaukrise schon verbunden. Das macht diese Zeit sehr interessant. Vor allem aber stellt man im Rückblick fest, dass so wie wir heute unser Saarland sehen, als ein Bundesland, das doch sehr stark in der Entwicklung deutsch-französischer Beziehungen sich entfaltet, ein Bundesland, das den Charakter Europa der Regionen im Blick hat, mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit, mit grenzüberschreitendem wirtschaftlichen Denken, mit unseren lothringischen und luxemburgischen Nachbarn bis hin zur Wallonie, dass das, was also heute uns so selbstverständlich erscheint, dieses politische Fundament in der Ära von Franz Josef Röder geschaffen worden ist und dass, als er 1959 das Amt übernommen hat, das Saarland ein sehr unsicheres Bundesland war, das noch gar keine Rolle gefunden hatte und gerade in der Außenperspektive, etwa wie die Bonner Politik auf das Saarland geschaut hat, einige im Kanzleramt auch in Sorge versetzt hat. Denn man muss sehen, dass ja dieser Abstimmungskampf vom 23. Oktober 1955, also diese Frage Ja oder Nein zum Saarstatut, zur sogenannten Europäisierung der Saar, die ja damit endete, dass also dieses Statut abgelehnt worden ist. Das führte dazu, dass insbesondere also Heinrich Schneider und die DPS, aber auch andere Vertreter der sogenannten Heimatbundparteien, das war auch die CDU und die SPD, in ihrem Auftreten in Bonn doch durch nationale, auch nationalistische Töne auffielen, dass sie vor allem gegenüber Bonn so die Rolle pflegten zu sagen, wir haben unsere nationale Treue zu Deutschland bewiesen, sowohl bei der ersten Saarabstimmung 35 als auch 55. Und jetzt brauchen wir die Hilfe, die Fürsorge der Mutter und das war sozusagen die Bundesregierung. Und das war schon sehr, sehr merkwürdig und befremdlich, denn man muss sehen, dass nach dem Besuch von Konrad Adenauer in Colombey-les-Deux-Églises 1958 bei der Einladung de Gaulles an Adenauer ja ein neues Kapitel deutsch-französischer Beziehungen aufgeschlagen wurde, das zum Abschluss des Élysée-Vertrages führte und damit zu einem ganz besonders engen und bedeutsamen Verhältnis, dass eine Saar, die sich so verstand und so definierte, überhaupt nicht in die politische Landschaft passte und insbesondere Adenauer befürchtete und die Sorge hatte, dass dieses Pflänzlein deutsch-französischer Beziehungen jedenfalls durch gewisse Misstöne von der Saar Schaden nehmen könnte. Und dass es dazu nicht gekommen ist, das ist ganz wesentlich mit Franz Josef Röder verbunden, weil er auch dieses sehr polarisierte, zerstrittene Land befriedet hat und weil es ihm sehr schnell gelungen ist, sehr konsequent die Rolle zu entwickeln, dass das Saarland vorbildlich ist in der Entwicklung deutsch-französischer Beziehungen und dass das ein Fundament ist, das im Grunde genommen, wie gesagt, uns heute selbstverständlich erscheint, von allen Nachfolgern von Röder weiterentwickelt wurde und die darauf aufbauten. Aber es ist in seiner Zeit entstanden.
Ja, Dr. Herrmann, die Amtszeit von Herrn Röder begann ja mit einer Herausforderung. 1959 zeichnete sich ja die Kohle- und Stahlkrise so langsam ab, beginnt mit der Kohlekrise. Was sind da so die Verdienste von Franz Josef Röder in dieser wirtschaftspolitisch herausfordernden Zeit?
Als er 1959 antritt, ist das Saarland schon in einer schweren Krise, die aber von weiten Teilen der Öffentlichkeit gar nicht verstanden wird. Warum? Was ist das Problem? Einmal, dass in der Zeit der Abtrennung, der sogenannten Autonomiezeit, die Saarwirtschaft es relativ einfach hatte. Sie operierte in einem geschützten, protektionistischen Wirtschaftsraum, machte überwiegend Geschäfte im Saarland selbst und die Saarländer pflegten ihre eigene Wirtschaft, waren treue Kunden und man handelte eben und verkaufte mit Frankreich, an Frankreich und in den französischen Kolonien. Mit dem sogenannten Tag X, dem wirtschaftlichen Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik am 6. Juli 1959, da mussten sich die Saarfirmen jetzt mit der bundesdeutschen Konkurrenz auseinandersetzen und die warteten ja schon mit ihren LKWs, als die Schlagbäume am 6. Juli 1959 geöffnet worden sind. Und die bundesdeutschen Firmen waren eben sehr exporterfahren, exportstark im Marketing, in der Werbung, stärker als die saarländischen Unternehmen, jedenfalls als viele saarländische Unternehmen. Sie waren auch größer, sie waren kapitalstärker und es gab dann für viele dieser Firmen, die sehr stark vom saarländischen Markt lebten, Probleme, dass ihnen die eigene Kundschaft wegbrach. Im Grunde genommen auf einem etwas kleineren Maßstab genau das, was in der DDR, ehemalige DDR-Wirtschaft mit der Wiedervereinigung zu beobachten war, dass nämlich die Menschen im Osten nur noch Westprodukte kauften. Zum Zweiten kommt hinzu, dass die Säule der Saarwirtschaft, nämlich der Bergbau, das schwarze Gold, was die Region stark und groß gemacht hatte, nach dem Ende der Suezkrise ins Wanken kam. Dass von heute auf morgen mit Turbo Geschwindigkeit und Schlagkraft das Erdöl der neue Energieträger wurde und es zum Zechensterben 1958 und in den Jahren danach kam. Also eine schwierige Situation, die sich sehr schnell auch darin äußerte, dass das Wirtschaftswachstum an der Saar sehr schwach war, dass der Unterschied zum Bundesdurchschnitt sehr deutlich war. Und auch in den ersten 3 bis 4 Jahren verfestigte sich diese ungünstige Entwicklung. Vor allem deshalb, weil die Stahlunternehmen, die Stahlunternehmer und auch die Repräsentanten alteingesessener Unternehmen an der Saar die Bemühungen der Landesregierung zur Neuansiedlung hintertrieben, indem sie eben versuchten, das zu verhindern. Sie fürchteten Lohnkonkurrenz. Es war ja immer noch eine Zeit, in der also praktisch kaum oder gar keine Arbeitslosigkeit existierte und sie fürchteten Nachteile von diesen Neuansiedlungen. Und das führt dann dazu, dass die Landesregierung nach einer gewissen leidvollen Erfahrung versucht, diese Dinge etwas diskreter zu behandeln, geheim zu verhandeln und dann kommen ab 1965 die großen Erfolge bis 1972, die Ansiedlung von Ford, Automobilindustrie, aber da sind noch viel mehr Firmen dabei, die Reifenwerke Kleber in St. Ingbert, Reifen Michelin in Homburg, SKF in Püttlingen, Pepra in Sulzbach, Ebersbecher Auspuffanlagen in Neunkirchen, Bendix Bremsen in Saarbrücken, die Firma ZF Getriebe in Saarbrücken, das sind jetzt nur einige. Insgesamt entstehen bis 1972 kommen 120 neue Firmen an die Saar mit fast 40.000 neuen Arbeitsplätzen. Und damit konnte der Wegfall der Arbeitsplätze im Bergbau, und das waren 40.000 Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind, das konnte damit kompensiert werden. Gleichzeitig hat man versucht, Saarberg zu einem Mischkonzern umzubauen. Das heißt also nicht nur einfach nur Kohleförderung, sondern Energieerzeugung mit der Kohle. Einstieg ins Erdölgeschäft. Kurze Zeit hat Saarberg also auch so Tankstellen betrieben. Das waren die Friesia-Tankstellen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Und insbesondere der Versuch, eine chemische Industrie aufzubauen in Kooperation mit Frankreich. Eben Perl-Besch, eine Düngemittelfabrik und die Raffinerie in Klarental. Das war also schon eine Entwicklung, insbesondere also ab 1965, vor allem dann zwischen 1968, 1969 und 1972, die die Trendwende bringen. Das Saarland hat jetzt Anschluss, die Wachstumsraten sind sogar größer und der Arbeitsplatzverlust kann vollständig kompensiert werden.
Kritiker werfen ihm ja vor, in der Stahlkrise nicht rechtzeitig und konsequent die richtigen Weichen gestellt zu haben. Was meinen Sie?
Ja, das sagen viele Leute und verkennen dabei natürlich die Macht eines Ministerpräsidenten. Sie bewerten sie über. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass die Stahlindustrie an der Saar von dieser Krise sehr, sehr hart und massiv betroffen worden ist, weil insbesondere Modernisierungsprozesse unterblieben sind. Also an der Saar wurde zu sehr mit dem Thomas-Verfahren gearbeitet. Es gab viel zu viele Hüttenwerke, es gab 4 integrierte Hüttenwerke, also große Anlagen, die mehr oder weniger einander Konkurrenz sich machten. Wenn man von Dillingen absieht, wurde überwiegend Massenstahl, vor allem Langprodukte, hergestellt. Und dadurch, dass die Zahl der Stahlexporteure enorm gestiegen war, die Produktion anstieg, die Nachfrage eher in dem Maße nicht so wuchs und die Preise verfielen, ist das Saarland von dieser Krise sehr stark betroffen gewesen. Aber ein Ministerpräsident kann ja nicht dazu zwingen, dass Unternehmen erkennen, dass sie sich zusammenschließen müssen. Es gab ja Versuche auch von der Landesregierung. Etwa 1973 hatte der damalige Wirtschaftsminister Manfred Schäfer wohl Überzeugungsarbeit leisten können, dass Dillingen und Neunkirchen eine enge Kooperation bereit waren einzugehen. Aber nachdem dann im Jahr 1974 ein großes Aufflackern der Stahlnachfrage begann und ein Jahr später die große Ernüchterung eintrat, da wollten die zunächst mal wieder nichts davon wissen. Also man bewertet schon einen Ministerpräsidenten über, wenn man meint, dass er zunächst einmal noch vermeintlich gut im Futter stehende Unternehmen davon überzeugen kann, dazu veranlassen kann, miteinander zu fusionieren. Insofern tut man ihm da schon Unrecht.
Anderes Thema. In der Regierungszeit von Franz Josef Röder fielen ja auch die Ostverträge der sozialliberalen Koalition auf Bundesebene unter Bundeskanzler Willy Brandt. Und das Saarland hat ja auch diesen Ostverträgen sehr positiv gegenübergestanden. Also insbesondere im Bundesrat stimmte man dazu. Kannst du uns da was dazu erzählen?
Die Ostpolitik ist natürlich verbunden mit FDP und SPD, mit Willy Brandt und auch mit der Regierungszeit von Helmut Schmidt. Und Außenminister Hans-Dietrich Genscher hatte eben die Polenverträge aufs Gleis gestellt in der Kanzlerschaft von Schmidt. Und im Mai 1975 gab es im Saarland eine Pattsituation. Röder verfehlte ganz knapp die absolute Mehrheit. Röder war zunächst einmal Anfang der 70er Jahre gegenüber den Ostverträgen auch ablehnend, wie fast alle Politiker der CDU-CSU, aber im Vergleich zu der Mehrheit eher etwas zurückhaltend. Es war nun so, dass am Abend der Landtagswahl Außenminister Genscher die Order sozusagen an die FDP sah, gab: Wir müssen ein Zeichen setzen in dieser Situation, Koalition mit der CDU, damit wir auch der SPD, insbesondere auf Bundesebene, signalisieren, wir koalieren zwar gerne mit euch, aber wir können auch mit einem anderen, nämlich mit der CDU-CSU, koalieren. Das war für den FDP-Vorsitzenden Klump ein schwieriger Weg, denn er hatte gerade die DPS-Geschichte, also diese nationale Orientierung, überwunden, die FDP zu einer modernen linksliberalen Partei an der Saar entwickelt, hatte natürlich noch auch Gegner in seinen eigenen Reihen und das war ja jetzt eine 180-Grad-Wendung. Gleichwohl hat er sich dieser Linie von Genscher angepasst. Röder hat in dieser Konstellation natürlich die Chance gesehen, eine regierungsfähige Mehrheit gewinnen zu können durch eine Koalition mit der FDP. Es war ihm aber wichtig, eben diese Herausforderung der Polenverträge sachlich anzugehen, insbesondere die Kritiker der Polenverträge ernst zu nehmen, aber diese Polenverträge auch natürlich durch den Bundesrat zu bringen. Und sein Kunstgriff bestand darin, dass er sehr systematisch, sehr sachlich innerhalb des Lagers der CDU-regierten Länder sich mit dieser Kritik auseinandergesetzt hat, sehr sachlich, sehr konstruktiv mit Genscher dann mögliche Verbesserungsvorschläge ausgehandelt hat und dann zu einer Form der Polenverträge gekommen ist, die letztlich die Zustimmung des Bundesrates brachten. Und das entsprach auch seiner Grundvorstellung. Im Unterschied nämlich zur CDU-CSU, insbesondere zur Bundestagsfraktion der CDU-CSU, die Anfang der 70er Jahre sehr stark den Bundesrat dazu nutzen wollte, die sozialliberale Koalition in Schranken zu halten, ja, wenn man so will, auch eine Obstruktionspolitik zu betreiben, davon hielt Röder nie etwas. Für ihn war der Bundesrat ein wichtiges Gremium, um sozusagen zwischen Bund und Land mit Blick auf die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse Politik auszuhandeln. Und genau diesem Motto ist er eigentlich bei den Polenverträgen treu geblieben. Es ist also nicht so, dass es jetzt ein Machtkalkül gewesen wäre, weshalb er dann zum Befürworter der Polenverträge gekommen ist, sondern das entsprach genau seiner Vorstellung, wie die Politik sich im Bundesrat vollziehen sollte.
Kommen wir nun zu einem weiteren Thema, das sicherlich in der Person von Röder ganz wichtig wäre zu behandeln. Das Verhalten Franz Josef Röders während der NS-Zeit, das auch immer wieder kritisch hinterfragt wird. Wie beurteilen Sie Röders Verhalten in dieser Zeit? Er war ja schon sehr früh aus freien Stücken der NSDAP beigetreten und stand auch in Holland an einer deutschen Auslandsschule im Dienste der Nazis.
Franz Josef Röder war im August 1933 der NSDAP beigetreten. Aus Saarperspektive ist das früh. Er war aber zu diesem Zeitpunkt in Münster, hatte dort studiert, hatte gerade seine Promotion abgeschlossen und suchte nun als Lehrer einen Arbeitsplatz. Er spürte, wie das in Hitler-Deutschland abläuft, dass für den Lehrerberuf diese NSDAP-Mitgliedschaft quasi so eine Art Türöffner bzw. Voraussetzung wird. Darüber hinaus war er Mitglied der Deutschen Front. Er trat dann dem NSKK, Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps, bei. Er war Mitglied des NS-Lehrerbundes, Mitglied der NS-Volkswohlfahrt. Und nachdem er verschiedene Aushilfsposten als Lehrer nach 1935 bekam an der Saar, geht er dann Ende 37, Anfang 38 nach Den Haag an die Auslandsschule dort. Und in den Niederlanden hat er auch die Aufgabe, holländische Studenten, die weltanschaulich Hitler-Deutschland nahestanden, also sozusagen der Teil der Holländer, der zur Kollaboration bereit war, diese Personen zu überprüfen, ob sie die fachliche und ideologische Eignung haben für das Studium in Hitler-Deutschland. Des Weiteren war Franz Josef Röder NSDAP-Zellenleiter in Den Haag. Das ist also eine Stufe über dem Blockleiter. Strittig diskutiert wird, ob er Mitglied der SA gewesen sei. Man muss aber feststellen, dass weder in den Unterlagen des alten Berlin Document Centers, die heute im Bundesarchiv sind, noch in den Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR von einer SA-Mitgliedschaft die Rede ist, sondern alle Mitgliedschaften, die Röder hatte und die eben aufgezählt worden sind, sind dort überliefert und sie stimmen mit den eigenen Angaben Röders im Entnazifizierungsverfahren auch vollständig überein. Mit diesen eben beschriebenen Funktionen ist natürlich Franz Josef Röder klar eine politisch belastete Person. Wir müssen natürlich den Kontext der NS-Diktatur, der Machtergreifung, der politischen Verhältnisse der Zeit sehen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, auch wenn uns das heute befremdet und wehtut, dass 11,5 Millionen Deutsche Mitglied der NSDAP waren oder einen Antrag gestellt haben und noch viele mehr Parteimitglied werden wollten, dass viele Deutsche auch nicht Mitglied der NSDAP waren und gleichwohl praktizierende, überzeugte Antisemiten oder völkische Rassisten. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass die Mehrheit der Deutschen auch dem totalen Krieg der Nazis gefolgt ist. Insofern ist die politisch belastete Vergangenheit Franz Josef Röders eben Teil einer politisch belasteten Generation unserer Vorfahren. Und so sehr wir aus heutiger Perspektive das mit Scham und auch mit vielleicht viele auch mit Wut und Trauer zur Kenntnis nehmen, müssen wir das zunächst einmal einfach akzeptieren, dass nun mal die Nazis und Hitler nicht vom Himmel gefallen sind oder es eine Minderheit waren, sondern dass sie sich auf eine doch weite Zustimmung in der Bevölkerung stützen konnten. Es ist davon auszugehen, dass praktisch so 1% der Bevölkerung Widerstand geleistet hat. Und aufgrund dieser Ausgangssituation ist es auch nicht verwunderlich, dass nach 1945 der Wiederaufbau einer Gesellschaft nicht erfolgen konnte unter Ausschluss dieser Generation von Mitläufern und Tätern. Aber es ist Folgendes festzustellen, dass natürlich diese eben beschriebenen 11,5 Millionen Menschen, wie auch die gesamten Menschen, die in der NS-Diktatur gelebt haben, dass man die nicht alle als eine Einheit betrachten darf, sondern dass sehr wohl zwischen Menschen zu unterscheiden ist, die aus Opportunismus, Karrieregründen oder auch aus existenziellen Überlegungen den Weg in die Partei gegangen sind und anderen, die nicht nur Mitglied der Partei waren, sondern aktiv an Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen beteiligt gewesen sind, Menschen denunziert haben, die dann deportiert worden sind oder Menschen, die von Arisierungen profitiert haben. Es gibt mit Blick auf Röder weder Hinweise, noch Indizien, noch auch theoretische Konstrukte, an denen wir den Verdacht haben könnten oder irgendetwas feststellen könnten, dass er in die Nähe von solchen Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen zu bringen wäre. Das ist auch ein wichtiger Befund, den wir mit Blick auf die Beurteilung seiner Rolle im Dritten Reich schon festhalten sollten. Und diese Differenzierung sollte man schon tun, denn wenn man das unterlässt, dann tut man eigentlich den Tätern, den wirklich schlimmen Tätern, die Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen zu verantworten haben, etwas Gutes. Und ich glaube, das will doch niemand. Zum anderen ist, wie gesagt, auch klar, dass dann der Aufbau der bundesrepublikanischen Gesellschaft eben auch erfolgt mit einer Reintegration politisch Belasteter. Und dazu zählt auch Röder. Aber zu seinem Lebensweg gehört auch, dass gerade aus dieser Kriegserfahrung er das Bedürfnis hatte, aus der Erfahrung der Diktatur und auch seiner Mitgliedschaft in der Partei wieder etwas gut machen zu müssen, sich für den Aufbau einer parlamentarischen Demokratie, eines friedlichen Deutschlands in einem vereinten Europa, sich dafür zu engagieren. Das ist etwas, was er aus dieser Erfahrung heraus für sich als politische Konsequenz gezogen hat.
Ja, Dr. Hammer, wir danken Ihnen für das Gespräch. Wollen vielleicht noch ganz kurz was zum Buch sagen, das erhältlich ist?
Ja, das Buch Franz Josef Röder, Das Saarland und seine Geschichte, ist im Röhrich Verlag erschienen und kostet 26,80 Euro in jeder gut sortierten Buchhandlung zu finden. Schaut auch gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei, dort verlosen wir ein Exemplar dieses Werkes. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Ihnen, Herrn Herrmann, vielen Dank fürs Kommen und die Beantwortung unserer Fragen. Und bis zur nächsten Folge unseres Podcasts Ideenfänger. Tschüss. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de